Weise habe ich die große Freude, Ihnen einen Vortrag in zwei Teilen ankündigen zu dürfen. Den ersten Teil wird Barbara Hübner halten und den zweiten Denise Bergholz-Halpel. Und beide darf ich Ihnen jetzt kurz vorstellen. Barbara Grubner hat Kultur- und Sozialanthropologie in Wien studiert und hat dort 2004 ihre Promotion zu Geschlecht und Sexualität im Kontext von Reziprozität und Gabentausch abgeschlossen, mit dem Titel Gabe und Geschlecht, Versuch einer feministischen Analyse anthropologischer Tauschtheorien unter besonderer Berücksichtigung der Ethnographie des Amazonastieflandes. 2004 bis 2012 hat sie außerdem Projektarbeit im Bereich Genderforschung, Evaluation und Begleitforschung durchgeführt und war Lehrbeauftragte der Gender Studies an den Universitäten Wien, Graz, Klagenfurt und Salzburg. Von 2007 bis 2008 und 2011 bis 2012 war sie außerdem Mitarbeiterin in der Abteilung Frauenförderung und Gleichstellung der Universität Wien. Und natürlich ganz wichtig, Barbara Grubner war von 2012 bis 2017 wissenschaftliche Geschäftsführerin des Zentrums für Gender Studies hier in Marburg und hat dementsprechend also die hiesige wissenschaftliche Arbeit und auch das Studienprogramm maßgeblich vorangetrieben. Barbara Grubner ist außerdem Mitbegründerin von Pluriverse, Netzwerk Feministische Bildung und Pluralität in Wien, wo sie momentan tätig ist. Ihre Forschungsschwerpunkte umfassen feministische Theorie, Gender Studies, Gewaltforschung, Sexualität und Intimität, Konzepte von Freiheit, Kultur und Pluralität. Von ihren Publikationen führen einige bereits auf unser heutiges Thema hin, nämlich zum Beispiel ein Aufsatz von 2005 mit dem Titel Sexualisierte Gewalt, feministisch-anthropologische Überlegungen zur neuen Gewaltsoziologie, in der Zeitschrift Austrian Studies in Social Anthropology. Dann eine Herausgabe, gemeinsam mit Patricia Zuckerhut, eines Bandes mit dem Titel Gewalt und Geschlecht, sozialwissenschaftliche Perspektiven auf sexualisierte Gewalt von 2011. Und zuletzt möchte ich noch erwähnen, einen aktuellen Aufsatz von 2016, Freiheit, Pluralität und politische Urteilskraft, Überlegungen zu feministischer Bündnispolitik jenseits der geschlechtlichen Kulturdebatte der Gegenwart. In einem Sammelband von Barbara Grubner, Carmen Würkle und Annette Henninger, Feminismus und Freiheit, geschlechterkritische Neuaneignungen eines umkämpften Begriffs. Ja, damit komme ich zur zweiten Vortragenden des heutigen Abends, nämlich Denise Bergholz-Halpel. Sie promoviert momentan hier in Marburg, und zwar im Fachbereich Erziehungswissenschaften, zum Thema schwarze Weiblichkeiten, Subjektivierung als geschlechtlichte Rassifizierung und Strategien der Endunterwerfung. Gleichzeitig ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin und auch eine der Frauenbeauftragten im Fachbereich Erziehungswissenschaft. Also das heißt, sie ist sozusagen an vorderster Front tätig. Und sie ist Antidiskriminierungstrainerin. Also vielleicht wäre es ganz toll, sie mal zu einigen Protagonisten, die wir in der Ringvorlesung schon vorgestellt bekommen haben, zu schicken. Und einer der Forschungsschwerpunkte von Denise Bergholz-Halpel und gleichzeitig auch ein aktivistisches Engagement von ihr ist der schwarze Feminismus im Sinne postkolonialer Perspektiven auf Feminismus. Dazu wurde sie unter anderem auch schon von der Taz interviewt und ich glaube, du bist auch in der Mädchenmannschaft irgendwie publizistisch tätig, wenn ich das richtig verstanden habe.
Nee, im UFEM-Netz, wir haben jetzt gerade ein Heft daraus rausgebracht zu unterschiedlichen Perspektiven auf Feminismus.
Wunderbar. Und natürlich hast du auch in diesem Thema publiziert, also einerseits mit einer Herausgabe, ganz aktuell von 2016 mit dem Titel Spiegelblicke, Perspektiven schwarzer Bewegung in Deutschland, gemeinsam mit Laura Digo und Hadija Haruna Oelker. Ebenfalls aus dem Jahr 2016 stammt ein Beitrag mit dem Titel Schwarzer und postkolonialer Feminismus oder vom Gebrauch der Freiheit als Endunterwerfung im bereits zitierten Sammelband Feminismus und Freiheit, der eben von Barbara Grubner, Carmen Würkle und Annette Henninger herausgegeben wurde. Und gerade im Erscheinen ist ein Aufsatz gemeinsam mit Bettina Wuttig und Jasmin Scholle, Always Placed as the Other, racialisierende Anrufungen als traumatische Dimension im Kontext Schule, im Handbuch Traumapädagogik und Schule. Ja, und heute werdet ihr beide zu uns sprechen über das sehr politisch aktuelle Thema Ethnisierung der Geschlechterverhältnisse, Antifeminismus, Sexismus und Rassismus nach Köln.
Ja, vielen Dank für die nette Vorstellung. Ich freue mich, dass ich heute da sein darf und zwar in einer jetzt anderen Rolle als bis Ende März diesen Jahres. Ich steige vielleicht gleich direkt ins Thema ein und wollte noch sagen, dass unser Beitrag eine Gemeinschaftsproduktion von uns beiden ist und ich den ersten Teil vortragen werde und Denise dann den zweiten Teil und dass wir dann gemeinsam sozusagen die Thesen, die wir vorstellen möchten, sozusagen diskutieren wollen. Also, das ist das Programm, das wir heute vorstellen wollen. Es besteht im Grunde aus drei Thesen, die wir dann in drei Abschnitten ausformulieren möchten. Und jetzt setze ich mich erstmal hin. Ich lese mal die Thesen vor. Die erste These lautet, es gibt eine Neuartikulation der Geschlechterverhältnisse in der gesellschaftspolitischen Debatte, die darin besteht, Sexismus und Frauenunterdrückung kulturell anderen zuzuweisen. Diese Neuartikulation verweist aber, wie wir denken, keineswegs auf Kulturfragen, sondern auf eine neue Form der Sexualpolitik, die es zu entschlüsseln gilt. Zweitens, am Ereignis Köln lässt sich das Besondere dieser spätmodernen Sexualpolitik privilegiert abbilden. Anhand von Köln wird deutlich, auf welche Weise Rassismus und Sexismus neu miteinander verschränkt werden. Mit Gabriele Dietze lässt sich dabei von der Entstehung eines neuen Sexualitätsdispositivs sprechen. Und die dritte These lautet, es gibt einen Zusammenhang zwischen der Ethnisierung von Sexismus und der Zunahme antifeministischer oder antigenderistischer Positionen in Deutschland. Sie bilden das Gewebe für einen Verdeckungszusammenhang, der den Blick darauf verstellt, welche Dynamiken Geschlechterhierarchie und Rassismus aufrechterhalten. Und danach haben wir noch einen kleinen Epilog vorbereitet. Der steht ein bisschen unter dem Titel Was nun? Fragezeichen. Gut, den ersten Abschnitt zur ersten These haben wir genannt Geschlechterverhältnisse als Kulturverhältnisse, Fragezeichen. Ich habe nochmal die These auf die Folie geschrieben, um die es jetzt hier geht und die wir ein bisschen jetzt ausführen möchten im ersten Teil. Ich möchte gern erinnern an die öffentliche Debatte, die es gegeben hat, die immer noch stattfindet, zu den jüngsten Fluchtbewegungen nach Europa. Wenn wir die uns noch mal genauer anschauen, wie sie bis jetzt verlaufen ist, dann fällt auf, dass es hier einen deutlichen Umschwung gegeben hat. Die zuerst dominierende Willkommenshaltung gegenüber Menschen, die aus Bürgerkriegsgebieten geflüchtet sind, hat in relativ kurzer Zeit einer ganz anderen Stimmungslage Platz gemacht, nämlich der Sorge um die Kultur der anderen und um die Gefährdung des eigenen durch das Fremde. Ein erster Ausdruck für diese Sorge waren Handzettel, waren Hinweise für Geflüchtete, wie das Zusammenleben hierzulande gestaltet wäre. Heute sind wir angekommen bei verpflichtenden Wertekursen, die die angeblich hier geltenden Normvorstellungen und Gepflogenheiten möglichst effizient und schnell vermitteln sollen. Außerdem sei es dringend notwendig, so glauben zumindest manche prominente Vordenker, dass wir endlich die Eckpfeiler einer europäischen Leitkultur formulieren und dieser Leitkultur sollen sich dann all jene anpassen, die einen Verbleib in Europa anstreben. Seither ist diese öffentliche Debatte sehr stark beschäftigt mit den kulturellen Differenzen zwischen Geflüchteten und Ansässigen, mit der Hypothese, dass hier ganz enorme Spannungen präsent sind, mit kulturellen Differenzen, die in wesentlichen Punkten als inkompatibel zu bezeichnen seien. Es lässt sich hier in diesen Problematisierungen etwas beobachten, nämlich die Wiederauferstehung eines von manchen totgeglaubten Kulturverständnisses, nämlich das sogenannte Billardkugelmodell von Kultur. So hat es der Politiktheoretiker James Tully einmal ausgedrückt. Gemeint ist damit die Auffassung, Kulturen seien voneinander isolierte, abgeschlossene, intern homogene Einheiten, die sich als unversöhnlich different gegenüberstehen würden. Und dieses Bild hat sich nach den sexualisierten Übergriffen auf Frauen in der Kölner Silvesternacht von 2015 auf 2016 enorm verschärft. Und die Übergriffe, an denen mutmaßlich auch geflüchtete Männer beteiligt waren, schienen hier etwas zu bestätigen, das bereits vorher in der Luft gelegen ist. Dass nämlich der kulturelle Zusammenstoß dieser Billardkugeln sozusagen seinen deutlichsten, seinen problematischsten Ausdruck im Geschlechterverhältnis finden würde. In der Berichterstattung hat eine Perspektive dominiert, die in den Kölner Ereignissen das offene Zeugnis von Frauenverachtung erkannte, einer Frauenverachtung, die in die Kultur vieler Geflüchteter eingeschrieben sei. Eine Folge von Köln war daher, dass die Kultur der anderen noch weiter von der eigenen wegrückte und dass diese Kultur der anderen mehr oder weniger offen mit sexualisierter Gewalt identifiziert wurde. Es war die Rede von, Zitat, der giftigen Mischung aus nordafrikanisch-arabischer Kultur und Religion, die sich in der Kölner Silvesternacht bahnbrach. So hat es Samuel Schirmbeck in der FAZ ausgedrückt. Es war die Rede vom islamischen Kulturkreis unter der Headline, unter dem Titel Kalaschnikows Sprenggürtel und jetzt die sexuelle Gewalt, wie es in einem Interview mit Alice Schwarzer heißt. Wir möchten uns aber jetzt weniger auf diese offenen Anfeindungen, auf diese Ressentiments konzentrieren, sondern auf das, was wir glauben, was der kleinste gemeinsame Nenner dieses medialen Echos ist. Und wir möchten dafür einen Gastkommentar zitieren, der in der Zeitschrift Falter abgedruckt wurde. Der Falter ist eine linksliberale österreichische Wochenzeitung. Und da heißt es, nämlich in einem Gastkommentar von Bianca Tscheigner: Es liegt jetzt mehr denn je in unser aller Verantwortung, unsere Frauenrechte gemeinsam aktiv zu verteidigen. Mit dem Strafgesetz, mit Zivilcourage im Alltag, mit einer ehrlichen Berichterstattung, aber vor allem mit einer angemessenen Flüchtlingspolitik, die nicht ohne Rücksicht auf den Erhalt unseres gesellschaftlichen Friedens, unserer Werte und nicht zuletzt unserer finanziellen Kapazitäten die derzeit unkontrollierte Massenzuwanderung aus mit unserer eigenen Kultur schwerst kompatiblen Kulturen zulässt. Mit diesem Zitat möchten wir die Aufmerksamkeit nochmals auf die Tatsache lenken, wie hier die Rede von Gleichberechtigung, von Geschlechterverhältnis im Feld der Kultur aufgegriffen wird, vorrangig als Kulturdebatte aufgegriffen wurde. Sie läuft im Wesentlichen auf die Frage hinaus, ob der aktuelle Zuzug von Menschen aus vorwiegend islamischen Gesellschaften als Gefährdung der hier geltenden Freiheitsrechte einzustufen sei. Die Denkfigur, die hinter dieser Fragestellung liegt, ist in ihren Grundzügen nicht neu. Sie ist spätestens zu Beginn der 2000er Jahre deutlich ins Zentrum der gesellschaftspolitischen Aufmerksamkeit gerückt. Und zwar wird sie zu diesem Zeitpunkt als Kritik am Multikulturalismus formuliert, als Kritik an einer multikulturalistischen Politik. Nur am Rande, in der Multikulturalismusdebatte ging es um sehr viele Dinge, ging es um ganz unterschiedliche Dinge. Wir möchten hier vor allem an eine Diskussion erinnern, nämlich an die Frage, ob ethnischen Minderheiten spezielle kulturelle Rechte eingeräumt werden sollten oder nicht. Und bereits in dieser Debatte sind es Geschlechter- und Sexualitätsvorstellungen, die besonders heftig diskutiert werden. Ich möchte gern Susan Moller-Okin herausgreifen, eine feministische Politiktheoretikerin, und sie fragt: Kann es aus einer feministischen Perspektive wirklich befürwortet werden, dass man kulturelle Ausnahmeregelungen für ethnische Minderheiten formuliert? Und es ist Ihre Kritik, zu sagen, zu argumentieren, insofern es in der Mehrzahl der Fälle immer ältere Männer sind, die darüber entscheiden, was in einer Kultur wichtig und erhaltenswert ist, sind es immer die Mädchen und Frauen, die bei einer solchen multikulturalistischen Politik die Leidtragenden sind. Ja, also Mädchen und Frauen der jeweiligen Minderheiten. Das heißt, diesen Mädchen und Frauen wird im Namen der Kultur Freiheit und Gleichheit verwehrt werden können, wenn man hier, wie gesagt wurde, Zugeständnisse, kulturelle Rechte hier gewährt. In diesem Sinn hat sie einen Text geschrieben, der den provokanten Titel trägt, Is Multiculturalism Bad for Women? Fragezeichen. Also mit Frauen ist hier immer vorrangig Frauen minorisierter Gruppen gemeint. Und debattiert wurde damals das sogenannte orientalische Patriarchat, das Kopftuch als Zeichen der Frauenunterdrückung, Zwangsheirat, Ehrenmorde und andere sogenannte kulturgebundene Gewaltformen, wie es hieß. Und bereits damals ist nicht ganz unbemerkt geblieben, dass dieses spezielle Eintreten für die Rechte von Frauen, und zwar auch für andere unterrepräsentierte Subgruppen, sogenannte Minorities within Minorities, wie man sagte, dass also dieses Eintreten für die Rechte von wenig Privilegierten ganz bestimmte sexualpolitische Wirkungen nach sich zieht, die allerdings kaum diskutiert wurden. Indem nämlich die Emanzipationsdefizite als Problem der anderen identifiziert wurden, insbesondere muslimischer Minderheiten, hat sich das Ideal der Geschlechtergerechtigkeit in eine Norm verwandelt, die im Westen bereits verwirklicht wäre. Also Geschlechtergerechtigkeit avanciert zu einem Unterscheidungsmerkmal, zu einem Distinktionsmerkmal, das uns im Westen von den rückschrittlichen anderen trennt. Das heißt, man kann sagen, im Windschatten dieser Kulturdebatte wird hier etwas sichtbar, nämlich ein Herrschaftsgestus, der mittels Sexualpolitik operiert. Die Thematisierung von Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, aufgrund von Sexualität hat sich auf einen anderen Schauplatz verlagert, nämlich auf all jene Praktiken, die als Integrationshindernisse für Zugewanderte angesehen werden. Sexismus, Frauenunterdrückung und Homophobie werden zu einem Effekt von Kultur und Erziehung der anderen, während sich das eigene dadurch auszeichnet, dass Freiheit und Gleichheit von Frauen, von Homosexuellen für erreicht und für prototypisch erklärt werden. Genau. Gabriele Dietze schreibt dazu, die deutsche Soziologin, die Emanzipation von Frauen und homosexuellen Menschen wurde somit zu einer Signatur abendländischer Aufklärung, zu einem sexuellen Exzeptionalismus, zu einem Beweis der Einzigartigkeit und Spitzenposition ihrer okzidentalen Sexual- und Geschlechterordnung. Und ich möchte vor allem auf diesen Begriff Exzeptionalismus hinweisen, der sehr gut einfängt, worum es da geht. Und den ich immer wieder auch jetzt dann im Lauf noch erwähnen werde, der immer wieder vorkommt. Das heißt, wir glauben, das ist sozusagen der diskursive Boden ganz zweifellos, auf dem die Köln-Debatte gelesen werden muss, also die besondere Bedeutung, die dieses Ereignis erhalten hat. Allerdings erfährt dieses Narrativ, diese Denkfigur mit Köln eine neue Wendung, eine neue Zuspitzung. Und zwar, indem sie verschmolzen wird mit einem historisch sehr viel älteren Bild. Und diese Wendung, diese Zuspitzung möchten wir im zweiten Abschnitt skizzieren, und zwar genau anhand einer Analyse von Gabriele Dietze, weil sie diese Fokusverschiebung sehr gut herausgearbeitet hat. Genau, damit sind wir beim zweiten Teil, das Ereignis Köln und das spätmoderne Sexualitätsdispositiv. Ich habe nochmal die zweite These sozusagen auf die Folie geschrieben, um die es jetzt im zweiten Abschnitt gehen soll. Was wir an der Analyse von Dietze besonders spannend finden, ist, dass sie Köln als Ereignis aufgreift. Was heißt das als Ereignis? Es bedeutet, dass es ihr weniger darum geht, was nun tatsächlich in Köln geschehen ist oder was geschehen sein könnte, sondern es geht ihr darum, was bedeutet Köln als gesellschaftspolitisches Ereignis. Und sie schreibt dazu, manchmal passiert etwas und alle wissen sofort, was es zu bedeuten hat. Das erzeugt dann den Eindruck, man wisse genau, was für Konsequenzen angesagt sind. Die Idee, dass alles wieder gut werden würde, wenn diese dann gezogen worden sind. Auf diese Weise ist die Silvesternacht in Köln 1516 verstanden worden. Und sie zögert nicht, diese Botschaft, die Köln aussandte, in ganz klare Worte zu fassen und die lauten: Die Bürgerkriegsflüchtlinge sind gefährlich für deutsche Frauen, die Flüchtlinge müssen wieder weg. Und statt jetzt diese Botschaft zu widerlegen oder zu dekonstruieren, stellt Dietze folgende Frage: Warum und wie konnte sich die Gegnerschaft am großen Flüchtlingszuzug an eine Frage sexualisierter Gewalt anheften? Und was macht das Ereignis Köln überhaupt zu einem exemplarischen Vorfall mit angeblich klarer Botschaft? Es ist vielfach bemerkt worden, dass Köln als Verschränkung von Rassismus und Sexismus diskutiert werden muss. Auch Dietze hebt hervor, dass diese beiden Diskriminierungsoperatoren und Affektblöcke, wie sie Rassismus und Sexismus nennt, hier in Köln gleichzeitig wirksam wurden. Wobei, und das ist wichtig, Sexismus zunächst vorrangig im Gewand der Sexismuskritik Wirkung entfaltet hat. Also Kritik am Sexismus der anderen. Das Neue an der Verschränkung von Rassismus und Sexismuskritik liegt nun darin, wer oder was als zentrale Problemquelle identifiziert wurde. Oder anders gesagt, wer als Gegenpart zum europäischen Exzeptionalismus in Erscheinung trat. Bisher in dieser Debatte rund um den Multikulturalismus ging es vor allem um die muslimischen Geschlechterverhältnisse. Ihnen galt die Sorge, die Aufmerksamkeit der Debatte. Mit Köln aber verschiebt sich die Sorge und die Aufmerksamkeit auf eine andere Figur, nämlich auf den jungen, unverheirateten muslimischen Mann, dessen kulturbedingtes Verhalten die Freiheit der jungen deutschen Frau aufs Spiel setzt. Es geht also jetzt nicht mehr um die anderen Frauen oder die muslimische Familie, die also, obwohl sie im Westen leben, weiterhin in Unterdrückung und Unfreiheit leben müssen, sondern es sind die Frauen der Dominanzkultur, deren liberale Errungenschaften als gefährdet angesehen werden. Es wird hier ein uraltes, vergeschlechtlichtes Narrativ bedient, hervorgeholt, sozusagen aus dem Repertoire von Nationalismus und Xenophobie und mit diesem Exzeptionalismus verknüpft. Und dieses Bild ist der gefährliche, potente, schwarze Eindringling, der zur unberechenbaren Gefahr für die eigenen weißen Jungfrauen, Frauen wird. Genau das, so Dietze, führt in den Kern von Köln. Anhand dieser Verschiebung wurde die sogenannte Flüchtlingsfrage sexualpolitisch eingefasst. Sie wurde reformuliert, nämlich als ethnisiert-sexistisches Problem. Und sie schreibt: Es ging nicht nur darum, dass deutsche weiße Frauen und Mädchen Objekte von Angriffen sexualisierter Gewalt werden können, sondern auch darum, dass ihnen das geschieht, während sie angstfrei im öffentlichen Raum ihre Freiheit manifestieren. Das heißt, die sekttrinkenden, Neujahrsumarmungen austauschenden jungen Frauen auf der Domplatte wurden belästigt, während sie unsere Emanzipation verkörperten. In diesem Sinne hat Köln als Ereignis die Gelegenheit geboten, ein diffuses kulturelles Unbehagen in eine neue Figuration der Migrationsfeindlichkeit zu gießen. Und diese Figuration erlaubte es einerseits, den Sexismus, das Phänomen Sexismus, einer konkreten Gruppe zuzuordnen, nämlich jungen muslimischen Männern, und auf der anderen Seite Männer der Dominanzkultur in Spezialisten für Schutz und Sicherheit zu verwandeln. Und Dietze nennt diese Figuration den Belästigungsausweisungskomplex und schreibt ihm ein doppeltes Ziel zu. Der Belästigungsausweisungskomplex soll, Zitat, die Fremden wieder wegschaffen und die Körper weißer Frauen wieder in den normalen, ungesehenen Sexismus zurückgliedern. Und vielleicht kann man vor dem Hintergrund dieser Analyse sich auch leichter erklären, warum die Erwähnung von Sexismus in Deutschland durch antirassistische Feministinnen, nämlich die Erwähnung eines Sexismus, der auch ganz unabhängig von Migration und Zuwanderung hierzulande blüht, warum diese Erwähnung so heftige Reaktionen in den Medien ausgelöst haben, weil diese Erwähnung diesen Schutzdiskurs durchkreuzt, weil nun die Beschützer selbst konfrontiert sind mit Sexismusvorwürfen und dadurch geschwächt werden. Wichtig erscheint uns, dass Sexismus in dieser Analyse doppelt adressiert wird, einerseits im Modus der Sexismuskritik an den anderen und andererseits als Allgegenwart sexistischer Strukturen und Handlungen, die aber im Dunkeln bleibt. Und dass diese Operation so schwer als rassistisch zu erkennen ist, liegt möglicherweise daran, dass sie sich auf eine positive Norm bezieht, auf den Einsatz für Geschlechtergerechtigkeit, auf die Verteidigung von Geschlechtergerechtigkeit. In diesem Sinn schreibt Dietze, am Ereignis Köln lässt sich studieren, wie sich rassistische Wahrheitsproduktion mit Hilfe von Sexualpolitik durchsetzt. Köln lässt erkennbar werden, dass wir es heute, wie sie sagt, mit einem neuen Sexualitätsdispositiv zu tun haben, nämlich mit einem spätmodernen Sexualitätsdispositiv, das sich in wesentlichen Zügen von jenem unterscheidet, das Michel Foucault herausgearbeitet hat. Und an diesem Punkt möchte ich gern für den zweiten Teil an Denise weitergeben.
Genau, hallo. Also, ich fahre jetzt einfach mal fort, ohne jetzt nochmal wirklich Hallo zu sagen, aber genau. Also, mit dem Dispositivbegriff kennzeichnete Foucault Aktivitäten der Regierung. Gemeint ist nicht eine politische Form von Regierung, sondern eine Regierung des Gesamten, also Regierung eines größeren Zusammenhangs und nicht nur eine politische Regierung, die wesentlich strategischer Natur sind und auf einen proklamierten Notfall reagieren und im Zuge dessen Gesetze, Institutionen, Regularien, Diskurse und vieles mehr hervorbringen. Das Spezifische des bürgerlichen Sexualitätsdispositivs, was Michel Foucault analysiert hatte, bestand darin, über einen deklarierten Notstand ein Netz an Diskursen und Bedeutung über jegliche Aspekte der Sexualität hervorzubringen. Auf diese Weise konnte kontrollierend und normalisierend auf die Menschen und deren Sexualität eingewirkt werden. Was Foucault als Intensivierung der Diskurse hervorhob, wurde im Zuge der sexuellen Befreiung Ende der 60er und Anfang der 70er Jahre als Zwang betrachtet, dem Foucault aber konsequent widersprach. Also er hat gesagt, das war kein Zwang, sondern das war etwas, was quasi durch das viele Sprechen und Einordnen erst hervorgebracht wurde und was sich später dann als Zwang gelesen hat. Die Diskursivierung des Sexes brauchte im 18. Jahrhundert eine Negativfolie, die, so Foucault, durch die unbedingte Erhebung über das Proletariat gegeben war. Jenes galt lange Zeit als unfähig, seine Triebe unter Kontrolle zu halten und war weitaus weniger strikten Tugendregimen unterworfen als das Bürgertum. Anne Laura Stoller hat darauf hingewiesen, dass auch Menschen in den damaligen Kolonien und rassisierte andere zu dieser Negativfolie gehörten und Foucault hier ergänzt werden muss. Bereits im 18. Jahrhundert, also in jener Zeit, Für die Foucault, die Diskursivierung des Sexes hervorhebt, galt der schwarze Mann als Träger sexueller Hyperaktivität, während die schwarze Frau als entweder von ihm bedroht oder aber selbst als exotisch sexualisierte andere diskutiert wurde. Wie lässt sich aber nun das Spezifische des aktuellen spätmodernen Sexualitätsdispositivs beschreiben, das von Dietze angeführt wurde? Sein Kern scheint heute keineswegs mehr um die Normalisierung des Sexes zu kreisen, von dessen Zwang es sich zu befreien galt, sondern wir sehen einen autochthonen Diskurs, der für sich in Anspruch nimmt, die sexuelle Befreiung bereits vollendet zu haben. Ins Zentrum gerückt ist ein Phantasma der Gewährung, der Säkularität, der Freiheit und des Willens, der Fähigkeit abendländischer Bürger von diesen Freiheiten Gebrauch zu machen. In diesem Sinn, sagt Dietze, funktioniert das aktuelle Sexualitätsdispositiv als Imperativ der Gewährung von Freiheit. Sie kreist viel stärker um die Behauptung und Bewahrung einer geschlechterpolitischen Sonderstellung, also dieser Exzeptionalismus, als um Disziplinierung durch die Produktion mannigfaltiger Diskurse über Sexualität und Geschlecht. Den konstruierten Gegenpol zu jener Sonderstellung bilden heute häufig, aber nicht nur, muslimische MigrantInnen und Geflüchtete. Ausgangspunkt der Diskurse ist deren Sozialisation im Familienverband und der Kultur, die jeweils keine liberalen Perspektiven auf Sexualität und Geschlechterverhältnisse zulassen würden. Neben der medial enorm stark verhandelten Figur des jungen muslimischen Mannes sollte an dieser Stelle nicht vergessen werden, dass zur Aufrechterhaltung dieser Konstruktion ohne Zweifel auch die stets mitimaginierte, nicht emanzipierte muslimische Frau dient. Sie ist sozusagen das unsichtbare Pendant, also die Ergänzung. Köln lieferte, so Dietzes Schlussfolgerung, jenen Notfall, der die Entwicklung neuer Sicherheitsdispositive ermöglichte und rechtfertigte, nämlich solcher, die die Migrationsfeindlichkeit intensivierten und staatsbürgerliche Freiheiten weiter einschränken. Und das alles weitgehend ohne Zwang, sondern mit dem Anreiz oder dem Versprechen von Sicherheit und Schutz vor allem für Einheimische, die eben vor den anderen geschützt werden sollen, also in einer positiven Norm und ohne Zwang. Soweit einige Eckpunkte, die wir für die Verknüpfung von Sexismus und Rassismus nach Köln für zentral halten. In welchem Zusammenhang steht dies aber mit dem Phänomen des Antifeminismus? Werden Sie sich jetzt oder ihr euch jetzt vielleicht auch fragen, wie wir es derzeit in unterschiedlichen Zusammenhängen beobachten. Völlig zu Recht stellt Dietze die Ethnisierung von Sexismus und Frauenfeindlichkeit in einen Zusammenhang mit dem Unsichtbarwerden des hierarchischen Geschlechterverhältnisses, das in Deutschland, wie in anderen westlichen Gesellschaften auch, ein wenig bezweifelbares Faktum ist. Wesentliche Züge dieser Hierarchie, so lässt sich hinzufügen, haben sich im Zuge des neoliberalen Umbaus der Weltgesellschaft weiter verschärft. Wir möchten an dieser Stelle nochmals an die mediale Empörung erinnern, die solche feministischen Kommentare ausgelöst haben, die auf den Sexismus von Deutschen verwiesen. Dieser Hinweis sollte die rassistische Struktur der Debatte aufzeigen, der Übergriffe auf einheimische Frauen nur dann skandalisierungswürdig einstufte, wenn sie von Migranten oder Asylbewerbern verübt werden. Es war die Rede von kruden Relativierungen, die Feministinnen hier vornehmen würden. Es gab wüste Beschimpfungen in Form von Empfehlungen, dem IS einen Besuch abzustatten, falls Frau wissen wollte, was Frauenverachtung wirklich ist. im Vergleich zu, also natürlich immer im Vergleich zur Komplementärkultur deutscher Männer. Und es gab sehr viel Unverständnis dafür, dass Feministinnen just in dem Moment laut zu schweigen schienen, als eine nie dagewesene Mehrheit gewählt war, die feministische Kritik und Empörung gegenüber Sexismus vorbehaltlos zu teilen. Warum, so fragt Susanne Völker, warum sollten sie sich gegen jene wenden, die sie nun in der Sache der Frauen unterstützten, die, wie Susanne Völker es ausdrückte, die schützenden Hände über ihre Frauen hielten. Wir würden an dieser Stelle die These von Dietze gerne weiter radikalisieren. Die Ethnisierung von Sexismus zeugt weniger von einer Verweigerung, die noch unerledigt gebliebenen Modernitätsversprechen aufzugreifen und anzugehen, so wie Dietze das eben vermutete, sondern dient der Verdeckung der Tatsache, dass das gegenwärtige neoliberale Herrschaftsregime mit seinem Bekenntnis zu Toleranz gegenüber Minderheiten, Identitätsformen oder sexuellen Lebensweisen die politische Freiheit und Partizipation aller Menschen nicht wirklich kann und auch in Zukunft nicht wirklich vorhat. Der Zusammenhang, den wir zwischen der Ethnisierung von Sexismus und aktuellen Antifeministen sehen, erschließt sich aus unserer Perspektive weniger aus einer inneren oder tatsächlichen Ähnlichkeit der Phänomene, sondern ausgehend von jenen, die sich gerade im Zuge von Köln, als flammende Bekennerin westlicher Werte und Freiheit und Gleichheit im Geschlechterverhältnis geoutet haben, so fragen zum Beispiel Sabine Haag und Christiane Klemm, sind wir über Nacht zu einer feministischen Nation geworden, weil sich eben so viele plötzlich für Feminismus eingesetzt haben und sich als Feministinnen und Feminismusbekennerinnen geoutet haben. Da sehen wir die erstaunliche Tatsache, wie viele sich nach Köln für die Sache der Frauen stark machten, ohne vorher je durch profeministische Politik aufgefallen zu sein. Wir möchten folgende Vermutung in den Raum stellen. Das ist unsere These. Könnte es sein, dass die starke Aufmerksamkeit auf die heute vielerorts stolz in die Öffentlichkeit tretenden Antigenderisten und offenen Rassisten einen ähnlichen Effekt zeitigen wie die Verschiebung sexualpolitischer Probleme auf kulturell andere, nämlich die Stabilisierung der gemäßigten Mitte. Als Zenit und Avantgarde der Weltgeschichte in Sachen Freiheit und Gleichheit, zu der die anderen erst erzogen oder verführt werden müssen. Daraus würde folgen, dass es nicht reicht, sich an jenen abzuarbeiten, die Antifeminismus oder Antigenderismus als stolze Selbstbezeichnung wählen. Vielmehr muss es darum gehen, Antifeminismus auch als Verdeckungszusammenhang zu betrachten. Es ist dabei in dieser Hinsicht selbstverständlich nicht in den Lebensrealitäten gleichgültig, dass den einen, eben Geflüchteten, Asylbewerbern, Muslimen, ihre Qualität durch eine historisch vorgezeigte phantasmische Figuration zugeschrieben wird, also die des hypersexualisierten schwarzen Mannes, während sich die anderen selbst als Antifeministen oder Genderisten verorten und oder einer heute untergegangenen Geschlechterordnung bekennen, die sie wiederherzustellen trachten, wie zum Beispiel Bernd Höcke das getan hat, indem er gesagt hat, er möchte die Männer wieder remaskulisieren, weil sie ja anscheinend zu wenig Maskulinität haben, jedenfalls nach seiner Ansicht. Beide Diskursfiguren fungieren als abtrünnige, konservative, rückwärtsgewandte Form der Männlichkeit. Sie sind der Inbegriff eines Modernitätsrückstandes. Die gemäßigte Mitte kann sich dazu als Repräsentantin der europäischen Spätmoderne auf einen aufgeklärten Kontrapunkt setzen und so faktisch nochmal ganz neu in Erscheinung treten, weil die auf den anderen Seiten jeweils die rückwärtsgewandten Männlichkeiten
sind. Oder in anderen Worten, beide erfüllen eine hervorragende Funktion darin, zu verdecken, dass Geschlechterhierarchie und Rassismus zu den brennenden Problemen der gegenwärtigen Welt gehören und keinesfalls Sonderprobleme randständiger anderer sind. Indem Geschlechterhierarchien als Modernisierungsrückstand definiert wird, bleibt im Kern verdeckt, dass Modernisierung der Geschlechterverhältnisse keinesfalls per se zu einem Ende von Ungerechtigkeit, Ungleichheit und Ausbeutung führen. Die notwendige Modernisierung wird dabei vorrangig im Aufbrechen alter Rollenverständnisse, altmodischer Auslegung von Weiblichkeit und Männlichkeit gesehen. Die Arbeit darin ist ohne Zweifel wichtig und doch erscheint es heute deutlicher denn je, dass weit mehr auf dem Spiel steht als wenig überzeugende alte Rollenbilder. Geschlecht und Kultur sind heute keineswegs nur als normative Identitäten, Zuschreibung und Stereotypisierung wirkmächtig, sondern in besonderer Härte auch als soziale Organisationsprinzipien der Verteilung von Arbeit, Ressourcen und Leistungen. Geschlecht und Kultur, wollen wir sagen, spielen eine entscheidende Rolle bei der Organisation gesellschaftlicher Produktion und Reproduktion, bei der Verteilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit. Und um diese Rolle zu spielen, sind sie keineswegs auf normative Zwänge und überkommene Identitäten angewiesen. Das heißt, ja, was heißt das jetzt? Was folgt daraus? Wie können wir uns noch sozusagen zu den Verhältnissen verhalten oder die Verhältnisse als Verhältnisse erkennen und nicht als Kategorie, wie das Isabelle Loray gesagt hat? Nur sehr schemenhaft möchten wir unseren Ausblick formulieren. Welche Möglichkeiten gibt es aus feministischer Perspektive über Geschlecht, Kultur und Freiheit nachzudenken, ohne die herrschaftsförmigen Narrative zu verstärken? Wo ließe sich ansetzen? Also quasi ohne, indem wir immer wieder diese Sonderstellung der westlichen Gesellschaften wieder reproduzieren und immer und immer und wieder neu. Wir möchten dafür gerade beim Begriff der Freiheit ansetzen und zwei Konzeptionen vorschlagen, die sich deutlich von jener Freiheit der Frauen unterscheiden, die heute als Markenzeichen westlicher Werte auftritt. Denn sie nehmen jene Aufgabe in Angriff, die wir für entscheidend erachten: das Denken von Freiheit unter der Voraussetzung von Pluralität. Der erste Freiheitsbegriff ist von Michel Foucault inspiriert und fasst Freiheit als eine Praxis, die auf Entunterwerfung gerichtet ist. Was bedeutet jetzt nun Entunterwerfung? Freiheit ist dabei ein Handeln im Hier und Jetzt, eine Übung darin, nicht dermaßen regiert zu werden. Sie setzt an der Sorge um sich an und bezeichnet eine Technologie des Selbst, die auf eine Veränderung des eigenen und der Beziehung zum anderen zielt. Es ist also wesentlich eine ethische Beziehung, die hier angesprochen ist. Die zweifellos schwierige Übung besteht hier in dem Versuch, den eigenen Deutungshorizont zu dezentrieren, zu lernen, sich von Selbstverständlichkeiten zu distanzieren. Im besten Falle gelingt es damit, die Unzulänglichkeiten von sozialen Kategorisierungen fassbar zu machen, sowie die Eingebundenheit in Wissens- und Sinnhorizonte und gesellschaftliche Dominanzverhältnisse sichtbar und erfahrbar zu machen. Eine Übung, die sich auch in einem Zitat von Audre Lorde wiederfindet, die ihre eigenen multiplen und konstruierten Zugehörigkeiten immer wieder verdeutlichte und hervorhob: "Caring for myself is not self-indulgence, it is self-preservation and that is an act of political warfare." Eine verwandte Idee sehen wir auch in jener herrschaftskritischen Praxis, die Gayatri Spivak als Training in epistemologischer Performance bezeichnete. Diese an der alltäglichen Erfahrung ansetzende Praxis ist eine Ausbildung darin, sich selbst anders zu konstruieren. Eine Neuerfahrung, die Machtkritik und Handlungsperspektiven eröffnet. Der zweite Freiheitsbegriff orientiert sich wesentlich an Hannah Arendt. Wir möchten in ihn feministisches Weltbilden nennen. Das Augenmerk liegt hier darauf, im Verbund mit anderen etwas zu schaffen, das zuvor nicht existiert hatte. Das heißt, auf Freiheit als der Möglichkeit, einen Neuanfang zu setzen. Wenn wir eine neue Reihe beginnen wollen, so lehrt uns Arendt, müssen wir eine Urteilskraft ausbilden, die sich nicht am Bestehenden orientiert. Wir müssen uns in die besonderen Sichtweisen, Lebenswelten und Erfahrungen von anderen hineingeben und auf dieser Basis zu einem eigenständigen politischen Urteil gelangen. Es geht hier nicht um Empathie oder Einfühlungsvermögen, auch nicht um Toleranz oder Kompromisse. Es geht um die Anerkennung von Pluralität als Voraussetzung unserer gemeinsamen Welt. Mit Linda Cerilli lässt sich hinzufügen, dass es dabei die radikale Kraft der Einbildung ist, die uns erlaubt, das bisher Ungesehene, das Ungesagte und Unerhörte ins Leben zu rufen. Wenn wir heute nach Möglichkeiten für eine transkulturelle feministische Politik suchen oder in den Worten von Sabine Haag für eine mehrdimensionale, lokale, vielstimmige und oft auch inkongruente und widersprüchlich kollektive politische Praxis von unten, dann benötigen wir eine solche nicht regelgeleitete feministische Urteilskraft. Wir können nicht annehmen, dass die Maßstäbe, anhand derer wir bestimmte Praktiken als emanzipativ oder antifeministisch beurteilen, bereits vorhanden und einfach abrufbar wären. Die Werte, auf die wir uns berufen, sind vielmehr partikulare und begrenzte Ausgangspunkte, die wir der Überprüfung durch unsere GesprächspartnerInnen öffnen müssen. Das heißt keineswegs, dass wir damit unsere politische Schlagkraft verlieren. Im Gegenteil, es heißt, unsere politischen Werkzeuge zu schärfen und Raum für etwas Neues zu schaffen. Ein neues Miteinander, einen neuen Gesellschaftsvertrag, eine andere Welt. So, das war's.